Warum hängen beim Wahlkampf so viele Wahlplakate rum?
Was darf ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin alles bestimmen?
Ab welchem Alter sollten Kinder und Jugendliche wählen dürfen?
Politik für Kinder.
Von A wie Abgeordnete
bis Z wie Zweitstimme.
Politik für Kinder!
Hallo zum Podcast von orca.de. Mit dabei sind Expertinnen, Politiker, Kinder und viele Fragen.
Welche Aufgaben haben Ministerinnen oder Minister?
Vielleicht so ein Spaßministerium.
Also ich würde gerne ein Minister sein
für Klima.
Also ich finde, es sollte mehr Tierheime geben. Dafür könnte ein Tierschutzminister geben.
Ein eigenes Tierschutzministerium gibt es in Deutschland noch nicht. Aber seit Dezember haben wir eine neue Regierung und auch neue Ministerien. Oder sagen wir Ministerien mit neuen Aufgaben. Denn das Verkehrsministerium ist jetzt auch für Digitales zuständig, also zum Beispiel für schnelles Internet. Der erste Minister für Verkehr und Digitales ist jetzt Volker Wissing von der FDP.
Digitalisierung gehört zu unserem Alltag. Sie bietet unglaublich viele Chancen, das Leben für jeden Einzelnen, jede Einzelne einfacher zu machen. Und die Digitalisierung muss überall breit vorhanden sein. Dazu gehört Mobilfunklöcher schließen, Glasfaseranschluss vorantreiben.
Ebenfalls neu zusammengestellt ist das Wirtschaftsministerium. Jetzt heißt es Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Der neue Minister, Robert Habeck von den Grünen, will dafür sorgen, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral ist, dass also in 23 Jahren gar keine Treibhausgase mehr in die Luft gepustet werden. Vor allem kein CO2 mehr. Das ist nicht mehr viel Zeit, das weiß auch der Minister.
Der Ausstieg noch einmal beschleunigt aus der Kohle, der Ausbau von erneuerbaren Energien, das wird im Kern die Arbeit der nächsten 4 Jahre sein, neben all den konkreten einzelnen Fragen, Krisen und Programmen, die gemeldet wurden.
Welches Ministerium wünscht ihr euch? Und welches würdet ihr als Ministerin oder Minister leiten, wenn ihr euch eins aussuchen könntet?
Wenn ich ein Minister werden könnte, dann würde ich auf jeden Fall einer für Corona, für die Pandemie sein, weil das fehlt mir so ein bisschen, dass einer dafür zuständig ist für die Corona-Pandemie, also zum Beispiel jetzt, wo und wann Maske getragen wird und so.
Also ich würde gerne ein Minister sein, der über Tiere und Umwelt zuständig ist.
Ich würde auch so ein Corona-Ministerin, weil es gibt ja sehr viele Leute, die ihre Maske nicht ordentlich tragen.
Also wenn ich ein Minister wäre, dann würde ich, weiß nicht genau, in welche Richtung das eher geht, halt so viel in Forschung für Klima, für den Klimawandel, also dass der Wandel halt gestoppt wird und vielleicht sogar ein bisschen mehr Natur dann halt auch wieder zurückkommt. Ich wäre dann halt so eine Mischung aus Forschung und Naturschutz.
Vielleicht so ein Spaßministerium. Dann werden vielleicht mehr witzige Sachen oder so in der Stadt gebaut oder Freizeitparks, gibt es auch zu wenig. Dann könnte man halt Sachen für Kinder bauen, wo die halt Spaß haben.
Also ich finde, es sollte mehr Tierheime geben, weil welche Tiere werden ja auch nicht vermittelt, weil es halt weniger gibt und da nicht so viele Besucher hinkommen. Dafür könnte ein Tierschutzminister geben.
Das Thema unserer Podcast-Folge: Welche Aufgaben haben Ministerinnen und Minister? Das erklärt jetzt Nico Fried. Er arbeitet in der Hauptstadt für die Süddeutsche Zeitung, eine große deutsche Tageszeitung. In der Bundesregierung gibt es ja ungefähr immer so an die 15 Ministerinnen und Minister. In jedem Land gibt es eine Landesregierung, die hat auch wieder Minister, vielleicht sogar ein paar mehr oder ein paar weniger. Was ist denn so die Aufgabe von Ministern?
Also Ministerinnen und Minister haben ja jeweils das, was man ein Ressort nennt. Das heißt eigentlich, sie haben eine Zuständigkeit für bestimmte Themen. Ein Beispiel ist, der Gesundheitsminister, der jetzt während der Corona-Pandemie natürlich ziemlich viel arbeiten musste, weil man ständig neue Gesetze und Verordnungen vor allem machen musste, um diese Pandemie einigermaßen in den Griff zu bekommen. Ein ganz wichtiges Amt hat natürlich auch der Finanzminister, der entscheidet, wie viel eine Regierung an Geld für bestimmte Maßnahmen einplant. Also bei Corona zum Beispiel für die Hilfspakete, wie viel Geld gibt man Firmen, die in Not geraten sind durch die Pandemie, oder auch wie kann man Familien helfen, die jetzt ganz viel zu Hause sitzen, weil die Eltern im Homeoffice sind, weil die Kinder nicht in die Schule gehen konnten. Da entstehen ja auch zusätzliche Kosten. Mehr Strom verbraucht man zu Hause, es gibt kein Schulessen mehr, also muss man zu Hause kochen. Und deswegen hat man dann eben auch einen Kinderbonus beschlossen, damit die Familien etwas mehr Geld zur Verfügung haben. Das fällt in die Zuständigkeit des Finanzministers. Und trotzdem ist es am Ende natürlich so, diese Minister bereiten das alles vor, aber die Regierung muss es als Ganzes beschließen. Und deswegen jedes Vorhaben für ein Gesetz geht dann in die sogenannte Ressortabstimmung. Das heißt, alle anderen Ressorts, alle anderen Ministerien bekommen das zugeschickt, gucken drauf, betrifft uns das, sind wir damit einverstanden oder haben wir hier an der Stelle einen Einwand, dann muss das wieder verhandelt werden und so weiter und dann beschließt die Regierung dieses Gesetz. Damit ist es aber noch nicht Gesetz, sondern dann muss es erst in den Bundestag, um vom Gesetzgeber, so heißt ja das Parlament und der Bundestag auch, dann endgültig beschlossen zu werden. Deswegen ist die Formulierung, die Regierung hat ein Gesetz beschlossen, eigentlich falsch, sondern die Regierung kann ein Gesetz nur auf den Weg bringen und der Bundestag muss es dann beschließen. Unterhalb dieser Gesetze kann die Regierung aber Verordnungen beschließen, die sozusagen im Rahmen der Gesetze sind. Das kann sie alleine machen und das kann auch ein Minister machen. Also es gab in der Corona-Pandemie mehrere, zum Beispiel Arbeitsschutzverordnungen, die hat der Arbeitsminister Hubertus Heil dann entschieden und auf den Weg gebracht. Die haben dann Dinge geregelt, wie dass die Arbeitgeber ihren Angestellten Masken geben müssen, damit die sich am Arbeitsplatz schützen müssen und dass sie die nicht bezahlen müssen und so weiter. Das sind dann die Zuständigkeiten wieder eines Ministers.
Und wie läuft das in einem Ministerium ab? Der Minister ist ja nicht der Einzige, der da alles entscheidet und von morgens bis abends arbeitet. Er hat auch Staatssekretäre, die teilweise von den Parteien gewählt werden. Manche, die auch dann am Ende einer Regierungszeit wieder das Haus verlassen müssen. Ist das richtig?
Also es gibt zwei Arten von Staatssekretären. Das eine sind die sogenannten parlamentarischen Staatssekretäre, die werden unter den Abgeordneten ausgesucht. Das heißt, ein Minister beruft ein oder zwei Männer, Frauen, meistens aus seiner eigenen Fraktion, muss er aber nicht, er kann auch aus anderen Parteien nehmen, aber es müssen Abgeordnete des Bundestages sein, beruft er als parlamentarische Staatssekretäre. Das heißt, die sind quasi die Verbindungsleute zwischen der Regierung und dem Parlament und dem Bundestag. Es gibt jeden Mittwoch, wenn Sitzungswoche ist, gibt es die sogenannte Fragestunde und da können die Abgeordneten an alle möglichen Ministerien ihre Fragen stellen und ganz oft geben dann die parlamentarischen Staatssekretäre die Antwort auf diese Fragen. Das heißt, die sind sehr stark das Verbindungsglied zwischen dem Minister und dem Bundestag. Und dann gibt es die beamteten Staatssekretäre. Das sind richtige Beamte, die nicht gewählt werden, sondern die ein Minister beruft, und zwar in der Regel nach Fähigkeit und Kompetenz, manchmal auch danach, ob jemand politisch so tickt wie der Minister. Aber das sind Experten, das sind ganz oft Juristen natürlich, die wissen, wie schreibt man einen Gesetzestext, was muss da drin sein, was muss man bedenken. Und die sind meistens so gut, dass die besten von ihnen auch von Ministern übernommen werden, egal von welcher Partei die sind. Es gibt da ein ganz berühmtes Beispiel, das ist der Werner Gatzer. Das ist der Staatssekretär im Finanzministerium und der hat sowohl Minister gehabt, die von der SPD waren, als auch Minister von der CDU. Und die haben alle gesagt, der ist so gut, der kennt sich so gut in den sogenannten Haushaltsfragen auf, also bei der Frage, wofür der Staat das Geld ausgeben soll und wie man daraus eigentlich Gesetze macht. Und das ist ja ein dickes, dickes Gesetzesbuch mit Tausenden von Seiten, der Haushalt. Den behalte ich lieber, weil bevor da jemand anders sich einarbeiten muss, nehme ich doch lieber den, der sich sowieso damit auskennt. Und deswegen sind Staatssekretäre, aber auch Beamte darunter, Abteilungsleiter, Referatsleiter und so, das sind meistens Leute, die vielleicht der einen oder anderen politischen Partei zuneigen, also so eher vielleicht denken wie die SPD oder wie die CDU, die aber nicht deswegen ausgesucht werden, sondern weil sie eben besonders gut auf ihrem Fachgebiet sind.
Und wie viele Staatssekretäre hat so ein Minister unter sich? Also die arbeiten ja für ihn, also er kann ihnen ja auch sagen, was sie zu tun haben. Und darunter gibt es dann noch weitere Abteilungsleiter, also eine Hierarchie nennt man das. Eine Hierarchie ist anscheinend in einem Ministerium sehr wichtig.
Ja, also die Zahl der Staatssekretäre richtet sich natürlich nach der Größe des Ministeriums. Ich glaube, mit die meisten Staatssekretäre hat das Bundesministerium des Inneren, also man sagt normalerweise das Innenministerium, aber es heißt Bundesministerium des Inneren. Und dann gibt es kleinere Ministerien, die vielleicht nur einen oder zwei Staatssekretäre haben, das Umweltministerium zum Beispiel oder Gesundheitsministerium. Das wird immer auch in Koalitionsverhandlungen so ein bisschen ausgehandelt. Und die haben natürlich auch ihre jeweiligen Fachbereiche und dann geht das in der Hierarchie von oben nach unten. Das ist aber wie in jedem öffentlichen staatlichen Betrieb, letztlich ja auch in einer Schule. Es gibt eine Schulleitung, es gibt einen stellvertretenden Schulleiter, es gibt einen Verwaltungsleiter auch in einer Schule und dann kommen die Lehrer. Also das ist im Grunde eine ähnliche Hierarchie wie in einem Ministerium. Da gibt es Staatssekretäre, Abteilungsleiter, Referatsleiter und so weiter. So geht es von oben nach unten. Und es ist aber schon sehr wichtig, weil natürlich damit auch klar ist, wer trägt für was die Verantwortung. Am Ende ist natürlich in einem Ministerium immer der Minister oder die Ministerin politisch verantwortlich. Er oder sie sind gewählt und dann vom Kanzler oder der Kanzlerin ausgesucht. Und sie machen natürlich die Vorgaben, was politisch umgesetzt werden soll. Und wenn dann mal was schief geht, dann kann es durchaus sein, dass ein Beamter da zwar einen Fehler gemacht hat, aber die politische Verantwortung dafür, die trägt der Minister oder die Ministerin. So kann es dann passieren, dass Fehler in einem Haus gemacht werden, die ein Minister oder eine Ministerin vielleicht zu spät entdeckt hat. Und das kann dann dazu führen, auch dass er oder sie zurücktreten muss.
Manche Minister sind wichtiger als andere. Es gibt ja so eine gewisse Reihenfolge. Wer vertritt zum Beispiel die Bundeskanzlerin, wenn die mal keine Zeit hat oder nicht verfügbar ist? Es gibt ja auch einen Minister, der ist auch Kanzler, nämlich zweiter Kanzler, Vizekanzler.
Ja, es gibt einen Stellvertreter des Kanzlers oder der Kanzlerin, das ist der Vizekanzler. Diese Funktion des Vizekanzlers ist eigentlich im Grundgesetz nicht vorgesehen. Die steht nirgends im Gesetz. Aber man hat sie eingeführt, auch weil in Deutschland ja fast immer Koalitionsregierungen regieren. Und dann hat man gesagt, okay, um Parteien, die daran beteiligt sind, ausreichend Bedeutung zu geben, kriegt die zweitgrößte dann das Amt des Vizekanzlers. Und dann gibt es noch einen Minister, der eine Art Vetorecht hat, das ist der Finanzminister. Das heißt, er kann alleine sagen, dass er ein bestimmtes Gesetz so nicht haben möchte, weil es zum Beispiel zu viel Geld kostet. Dann sagt er, ich lege da mein Veto ein. Und dann kann die Regierung das faktisch nicht wirklich beschließen.
Aber es gibt eine richtige Rangordnung, welches Ministerium das andere vertritt.
Also es gibt eine Vertretungsregelung. Wir hatten ja den Fall, dass die Familienministerin zurückgetreten ist, Franziska Giffey. Und formal übernimmt dann ein anderes Ministerium die Aufgaben dieses Ministeriums, des Familienministeriums, solange es keinen neuen Minister oder keine neue Ministerin gibt. Ein Minister, eine Ministerin kann gleichzeitig zwei Ministerien führen. Das kann man mal für ein paar Wochen und Monate machen. Und in dem Fall hat man es gemacht, weil man gesagt hat, es lohnt sich jetzt nicht mehr bis zur Bundestagswahl einen neuen Minister oder eine neue Ministerin auszusuchen. Aber auf die Dauer geht das natürlich nicht.
Was sind noch 5 Dinge, die ihr über Ministerinnen und Minister wissen solltet?
Erstens
gehören zur neuen Bundesregierung neben Bundeskanzler Scholz insgesamt 8 Ministerinnen und 8 Minister. Zusammen sind das 16.
Zweitens
gehören 13 davon und damit die allermeisten zum ersten Mal dem Kabinett an. Kabinett ist ein anderes Wort für die Bundesregierung.
Drittens
hat einer der Minister kein normales Ministerium, sondern er ist Kanzleramtsminister. Er leitet das Kanzleramt und unterstützt den Kanzler bei seiner Arbeit.
Viertens
ist Anne Spiegel von den Grünen die neue Familienministerin. Als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kümmert sie sich auch um Kinder und Jugendliche.
Fünftens
findet ihr die Kinderseite des Familienministeriums unter kinder-ministerium.de.
Cool.
Ich bin 100% dafür.
Also ich bin dagegen, weil
ich würde das ganz anders machen.
Auf keinen Fall, das ist so ein
Politik für Kinder.
Politik für Kinder.
Der Podcast von orca.de. Schön, dass ihr zugehört habt. Eine neue Folge gibt es jetzt immer sonntags. Zum Schluss geht ein Dankeschön an die beiden Podcast-Förderer. Das sind die Bundeszentrale für politische Bildung und die Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern. Empfehlen möchten wir euch auch unsere Partnerprojekte Hanni Sauland und Lexikon. Auf hannisauland.de findet ihr ein richtig großes Politiklexikon und lexikon.de ist die erste Wikipedia für Kinder. Bis bald und bleibt gut informiert.